Man darf nicht einfach aufgeben. Die Botschaft des verlassenen Dorfes Leopoldsreuth von Heidi Wolf.
Das Wunderbarste von Leopoldsreuth war die Sicht. Das war eine Art Alm, wo man eine Rundumsicht fast hatte. Auf dieser Seite Richtung Lusen und auf der Seite drei Sessel. Und es war eine traumhaft gute Luft und ein Licht, das unvergleichlich war.
Weil man es nicht vergessen kann. Da, wenn ich Oma bin, bin ich daheim und da kann ich richtig durchschnaufen. Wir waren zufrieden.
Was für den einen oder anderen Altötting ist für mich Leopoldsreuth. Also eine Art Gnadenort, ein mythischer Ort. Ich bilde mir ein, in Leopoldsreuth Kraft sammeln zu können.
Sehnsuchtsort Leopoldsreuth, das verlassene Dorf auf dem Heidel im Bayerischen Wald. Nur die Schule und die Kirche sind übrig geblieben. Zwei Gebäude auf einer Lichtung mitten im dunklen Fichtenwald, die letzten steinernen Zeugen. Walter Landshuter, der Wirt des Scharfrichterhauses in Passau, hat die ersten 6 Jahre seines Lebens bei den Großeltern Weishäupel im Gasthaus zur luftigen Höhe verbracht. Leopoldsreuth war sein Spielplatz. Stiller Moritz, hier geboren, heiratete im November 1947 mit 20 Jahren hinunter ins wenige Kilometer entfernte Herzogsreuth. Beide kommen immer wieder zurück, obwohl es Leopoldsreuth schon lange nicht mehr gibt. 1962 verließen die letzten Bewohner den Ort in 1134 Meter Höhe. Die Erinnerungen nahmen sie mit, ihr Herz aber blieb zurück in diesem Dorf, das im Winter regelmäßig im Schnee versank, für Monate von der Umwelt abgeriegelt. Walter Landshuter hat die Erinnerungen seiner Kindheit in einem Gedicht zum Ausdruck gebracht.
Seit Jahrhunderten wohnte hier eine weiße, kühle Fee. 1000 Schleier umwehten ihre Schönheit. Wenn Leopoldsreuth im Winter erwachte, nach einer langen Nacht, geschüttelt vom böhmischen Wind, und das Konzert zwischen Fichten und Tannen zum Erliegen kam, vermutete keiner zwischen den weißen Dünen ein Dorf, wenn nicht vereinzelt Rauch aus Kaminen aufgestiegen wäre. Die weiße Fee gehörte zu uns. Wir waren eine Familie mit dem Nebel und dem Wind, der die Bäume als seine Saiteninstrumente benützte und Konzerte Wagnerscher Schwere schuf.
Walter Landshuter weiß, dass seine Erinnerungen von der unbeschwerten Kindheit in Leopoldsreuth verklärt sind. Das Schicksal seiner Großeltern hat er nicht mehr unmittelbar erlebt. Es hat ihn aber immer angerührt.
Ich kann mich auch nur daran erinnern, dass meine Großeltern absolut hier nicht weg wollten. Also, die haben sich nicht sonderlich wehren können, die waren halt schon so alt. Also hat man es ins Auto eingesetzt und nach Passau transportiert. Die waren todunglücklich. Und denen haben auch die späteren Besuche in Leopoldsreuth, wo die Häuser nicht mehr gestanden sind, nichts mehr gebracht.
350 Jahre lang hat das Dorf auf dem Höhenrücken des Heidelberges im unteren Bayerischen Wald existiert. Gegründet wurde es 1618 vom Passauer Fürstbischof Leopold V., dem Namensgeber des Ortes. Die Siedlung lag auf einem der goldenen Steige. So hießen die Handelswege, auf denen Säumer mit ihren Pferden Salz aus Bayern in salzlose Böhmen transportierten. Mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges bekam der Goldene Steig auf dem Heidel auch eine militärische Bedeutung, wurde zum Nachschubweg für die kaiserlichen Truppen. Fürstbischof Leopold wollte mit der neuen Siedlung die Grenze nach Böhmen sichern. Er lockte die ersten Bewohner mit Land, das sie allerdings dem wilden Wald erst mühsam abbringen mussten. Das Roden war eine Schinderei, aber es bot den Siedlern die Möglichkeit, ein eigenes Anwesen zu besitzen und unabhängig zu sein. Als der Salzhandel erlosch, wandelte sich Leopoldsreuth vom Säumer- und Grenzwächterdorf erst zum Bauern- und dann zum Waldarbeiterdorf, in dem bis zu 150 Menschen lebten. Es gab 20 Bauernhäuser und ein Wirtshaus, Äcker und Wiesen, allerdings mit geringem Ertrag. Das Schicksal der Bewohner hing zunehmend von der bayerischen Forstverwaltung ab, denn von der kargen Landwirtschaft allein konnten die Bewohner nicht leben. Die Männer arbeiteten als Holzhauer, die Frauen pflanzten neue Bäume. Der sogenannte Forst kaufte immer mehr Höfe auf, die früheren Besitzer wurden zu Mietern. Die Menschen wurden systematisch hinausgedrängt, vertrieben, sagt Walter Landshuter, der nie aufgehört hat, Fragen zu stellen. Fragen nach den Schuldigen für das Sterben von Leopolds Reuth.
Der Forst, und das schmeiß ich dem Forst vor, hat dort noch mit Nachdruck die Wiesen und Äcker aufgeforstet. Und soweit ich unterrichtet bin, obwohl sie es noch nicht einmal so richtig gekauft haben damals, die Wiesen und Äcker, und noch Leute Weiderechte drauf gehabt haben, haben rigoros die Bäume angepflanzt worden. Und das hat dann damals kurioserweise geheißen, in die Kultur gehen. Also wir sind da früher aufgestanden, meine Tanten, die da noch herum waren, und sind in die Kultur gegangen. Das heißt, sie haben Baumkulturen gepflanzt.
Michael Held, der Leiter des Forstbetriebs Neureichenau, hört diese Anschuldigung nicht zum ersten Mal. Manche Vorwürfe an den Forst versteht er, das Wort Vertreibung aber geht ihm entschieden zu weit.
Er hat sicher mit Nachdruck die letzten Häuser in Anführungszeichen abgewickelt. Ein gewisser Druck wurde ausgeübt und der Forstmeister, der das Ganze abgewickelt hat, der ist er dann auch mit einem Forstamt im Hochgebirge belohnt worden. Das Staatsministerium hat sich auf diese Art und Weise halt für die Arbeit, die er hier zu vollziehen hatte, bedankt.
Die Häuser in diesem hochgelegenen Dorf wurden abgerissen, auf den Flächen Bäume gepflanzt. Was mit Leopolds Reuth geschah, entsprach damaliger Forstpolitik. Und darüber ärgert sich Hilde Herzog aus Spiegelau noch heute. Ihr Vater Karl Herzog war von 1939 bis 1941 Lehrer an der Volksschule, die wegen ihrer Lage in über 1100 Meter Höhe Deutschlands Hochschule hieß.
Von der Firma Hilz, glaube ich, kann ich mich erinnern, haben sie Riesenmaschinen aufgebracht, die haben wir da umgraben und umbacken da oben, dass der Wahnsinn war. Eigentlich eine Versündigung gegenüber den Leuten, die sie da bis aufs Blut geschunden haben, bis das urbar gemacht haben. Man kann nicht sagen, die Natur hat es zurück. Nein, auch die Technik hat es zurückgeholt.
Inzwischen sind zwei Schneisen in den Fichtenwald geschlagen. An diesen Stellen ist wieder ein weiter Blick in die Landschaft möglich. Der Abstieg zu einem dieser Aussichtspunkte beginnt bei der Kirche. Der zweite Aussichtspunkt befindet sich unten an der Straße. Drei Bergahorne stehen als Erinnerungsbäume auf einer Waldwiese. Bänke laden zum Verweilen ein. Es wirkt wie eine Geste der Versöhnung und der Wiedergutmachung, dass die bayerischen Staatsforsten in Leopoldsreuth eine Informationsstätte errichtet haben. Geschichtstafeln markieren die früheren Hofstellen, beschreiben in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Tschechisch, Werden und Vergehen eines Dorfes im bayerischen Wald. Und sie senden eine Botschaft aus. Man darf nicht einfach aufgeben, sich nicht einfach dem Schicksal überlassen, wie es die letzten Bewohner von Leopoldsreuth taten. Michael Held, der Leiter des Forstbetriebs Neureichenau, sieht durchaus Parallelen zu heute. Wieder sind Orte im bayerischen Wald vom Ende bedroht, Grenzorte vor allem.
Wenn ich heute nach Bischofsreuth oder Heidmühle schaue, haben wir ja eine ähnliche Entwicklung. Die jungen Leute, die wandern ab und wandern der Arbeit und dem Geld nach. Ich halte es für fatal, dass man in diesen Orten Kindergärten schließt, Schulen schließt. Warum kann man in den Orten wie Heidmühle Zwergschulen, ähnlich wie in den Bergregionen in Südtirol oder Schweiz, aufrechterhalten? Ohne Schulen, ohne Kindergärten ziehen die Familien und die Familienväter logischerweise weg. Oder die goldenen Steige heutzutage, das waren die schnellen Internetverbindungen. Da gibt es viele politische Willenserklärungen, passiert ist noch nichts. Man kann hier nicht einmal mit einem Handy telefonieren. Ich meine, das sind die Realitäten.
Leopoldsreuth als Mahnmal. Vor den Informationstafeln stehen immer wieder Menschen, die fasziniert sind von der Geschichte dieses Ortes. Einheimische und Wanderer von überall her. Heinz Schiele und seine Frau Christine kennen sich im Bayerischen Wald gut aus. Das verlassene Dorf haben sie bewusst als Ausflugsort gewählt.
Jetzt haben wir die ganze Tafel hier alles schick durchgelesen, wer da war und was war. Es ist eigentlich immer interessant, der Menschenschlag, wie der geformt wurde. Holz war wichtig, Glas, Granit, aber es war Kalk. Es war immer ein Lebenskampf.
Auf den Stufen vor der Kirche rasten zwei Wanderer. Stefanie Puchtinger und Norbert Kropsch aus München sind an diesem Wochenende im Spätherbst in den Osten gefahren, in den Bayerischen Wald. Kein Stau auf der Autobahn, keine Menschenmassen. Sie genießen die Ruhe, tauchen ein in diese ganz besondere Landschaft.
Das ist sehr interessant, total. Also sowohl die Dörfer als auch die Handelswege, die hier bestanden haben. Und auch die Härte des Lebens hier, vor allem über die Winterzeit. Da kann man mal sehen, wie man früher gelebt hat, also eigentlich überall auf dem Land.
Und dann eine überraschende Begegnung in der kleinen Kirche, die Johannes Nepomuk als Schutzpatron geweiht ist. Ein Mann singt eine Strophe aus der Waldlermesse. Es ist Karl Hackl aus der Freiunger Gegend. Er hat seine Nichte Manuela Räubel aus München und ihren Mann Georg nach Leopoldsreuth begleitet, die mehr über das verlassene Dorf erfahren wollten. Sie haben die Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand eingehend betrachtet. Bilder aus einem Dorfleben im Bayerischen Wald.
Es war irgendein armer Hund. Das ist der komplette Wahnsinn. Wo der Onkel gesagt hat, wo wir raufgefahren sind, die Teerstraße, die war früher nicht. Und die ist früher überhaupt nicht gekrammt worden, gestrahlt worden. Und die Leute haben überhaupt keine Chance nicht gehabt. Und das hat mich einfach interessiert, das verlassene Dorf. Und darum sind wir jetzt da heute hergefahren.
Die Kirche ist spartanisch eingerichtet. Ein großes hölzernes Kreuz, zwei Heiligenfiguren rechts und links vom Altar, ein Kreuzweg, eine Marienstatue, zwei Reihen Bänke und ein kleiner Tisch, auf dem ein Buch und ein Heft liegen. Besucher haben hier eingetragen, was sie bewegt, welche Sorgen sie haben, welche Wünsche. Viele Menschen sagen auf diese Art aber einfach auch Danke. Für Gesundheit, für Glück in der Familie, für schöne Erlebnisse, für erhörte Bitten. Zum früheren Schulhaus sind es nur ein paar Schritte. Vor dem Gebäude, dem zweiten noch erhaltenen Bauwerk in Leopoldsreuth, stehen ein kleiner Bagger und ein Container für den Bauschutt. Markus Trauner, Anfang 40, Inhaber einer Autolackiererei in Grafenau, hat das zweistöckige Gebäude mit der städtisch anmutenden Architektur von einem Immobilienmakler gekauft.
So, hallo. Ich weiß wirklich ein bisschen Irrfahrt. Darf ich reinschauen?
Ja, völlig, selbstverständlich. Das ist jetzt Baustelle, aber Sie dürfen schauen.
Was wird jetzt draus?
Das wird jetzt eine Gastronomie.
So ein Brotzeitstüberl, oder?
Ja, für Wanderer, Langläufer.
Wann soll es fertig sein?
Ja, geplant war Ende nächstes Jahr, für nächsten Winter dann.
Auf Markus Trauner und seine Freundin Nicole Dierndorfer wartet viel Arbeit. Aber sie sind zuversichtlich, kennen inzwischen alle Schwachstellen. Leopoldsreuth ist auch für sie zu einem Rückzugsort geworden.
Ja, da kann man einfach mal die Ruhe genießen und abschalten und Stress abbauen.
Da ist absolute Stille da herum. Man kommt ein zweites Mal her, man kommt vielleicht auch ein drittes Mal her, man redet mal daheim. Ja, da ist schon schön. Und irgendwie aus einer gewissen Laune heraus ist das halt dann ein Traum geworden, der sich ja dann verwirklicht hat.
In diesem Klassenzimmer, das jetzt Gaststätte werden soll, lernten die Buben und Mädchen aus Leopoldsreuth bis 1955 lesen, schreiben und Lebenskunde. Der Lehrer Karl Herzog brachte den Kindern das Skifahren bei, damit sie bei den Schneewehen im Winter schneller und sicherer vorankamen, berichten seine ehemalige Schülerin Stella Moritz und seine Tochter Hilde.
Da macht sie einen Telemark und das. Und von den Dirndln bin nur ich allein gewesen. Die anderen, die haben sich nicht getraut. Der Vater hat mir Ski gemacht, selber gemacht, Bon, das heiße Wasser, Eiter und dann eine Lederbindung. In der Schule habe ich dann ein paar Ski gekriegt und einen Trainingsanzug, weil ich auch so gut gefahren bin.
Und er ist selber gern Ski gefahren, weil sein Bruder war ein exzellenter Skilangläufer, der sogar bei den Olympischen Spielen mitgemacht hat, 36. Und von klein auf hat er Skifahren gelernt. Und das wollte er halt da mit den Kindern ein wenig weitergeben. Also die Fortschritte, wie man es fährt, Telemark Christel, wie es halt damals sich die ganze Gaudi genannt hat.
Die Kinder der Jahrgangsstufe 1 bis 8 saßen alle in einem Raum. Sie kamen auch im Winter in Holzschuhen. Stiefel aus Leder gab es nicht. Im Winter war es im Klassenzimmer so kalt, dass das Wischwasser auf den Schiefertafeln zu Eis gefror. Wenn der Sturmwind um das Schulhaus pfiff und die Schneeberge noch weiter auftürmte, beschäftigte Karl Herzog die Kinder auch nach Schulschluss weiter. Er war ein brillanter Erzähler, wie die Aufnahmen für das Familienarchiv zeigen.
Und auf einmal geht der Schneesturm los, aber mit einer solchen Gewalt. Jetzt haben wir aber eh schon 2 Meter und im Dorf drin 4-5 Meter Schnee gewagen gehabt. Und dabei kommt der große Sturm daher. Also fürchterlich, gerade stockfinster. Wir haben ihn nicht mehr gesehen im Schulzimmer. Ja, wir haben so eine Petroleumlampe drin, wenn die Petroleum anzündet, hat aber auch fast nichts mehr genützt. Denn es hat solche Massen Schnee hergehauen, unheimlich. Und auf einmal erkälten gehabt. Also ich glaube, wir werden mindestens bei einer 40 Grad Minus gehabt haben.
Das war im Winter 1939, dem ersten Winter, den Karl Herzog in Leopoldsreuth verbrachte. An diesem stürmischen Tag unterschätzte auch er die Gefahr. Er öffnete die Tür des Schulhauses und sofort versank das erste Kind im Schnee.
Wo geht Haus die rauf? Da war er wieder erste rausgekommen. Wusch, hat der Sturm schon gehabt und ist verschwunden. Mein lieber Herrgott, wo wird denn der Sturm hinhauen? Wieder da nicht lieber Tee bloßen haben. Aus ist, aus ist.
Mit den 3 größten Schülern machte sich Karl Herzog auf die Suche nach dem verschwundenen Buben. Und sie hatten Glück. Sie fanden das Kind vor dem Haus des Nachbarn im Schnee, schoben es durch das Fenster in die Stube, weil die Haustüre längst zugeschneit war. Ein Erlebnis, das der Lehrer nie vergessen hat. Karl Herzog war gerne Lehrer in Leopoldsreuth, im Gegensatz zu anderen Kollegen, die vor allem mit dem Winter und der Einsamkeit nicht klar kamen. Der Diplom-Theologe Peter Hofer, Autor des Buches Leopoldsreuth, das verschwundene Dorf, liest aus den Notizen des Lehrers Sepp Drechsler.
Haben Sie schon gehört, wie eine Geige klingt, wenn der Boden gesprungen ist? Plötzlich ist es aus mit den Tönen, es piepst nur noch. So war es mit uns. Heute weiß ich, das war die leere Verzweiflung. Den ganzen Winter eingesperrt, ums Haus pfeift der Wind, die Vorhänge flattern trotz der Winterfenster. Wir kriechen an den Kachelofen und schüren Tag und Nacht. Der Berg von Buchenscheiteln in der Holzlege ist aufgezehrt, bis auf ein kleines Häuflein. Wie lange wird es noch reichen, bis wir frieren? Unsere Freunde aus Passau haben uns immer beneidet, dass wir an einem so schönen Fleck leben dürfen. Ja, dürfen, haben sie gesagt. Kommt erst einmal herauf und probiert's. Nur einen einzigen Winter. Nein, keinen ganzen Winter, nur den März und den April und den Mai. Und es wird euch langen fürs Leben.
Nein, eine Idylle war Leopoldsreuth nie. Der Schnee mit Wänden bis zu 9 Meter Höhe war die größte Gefahr. Die Frau des Lehrers Karl Herzog kaufte die komplette Ausstattung für das erste Kind von der Förstersfrau, deren Baby sterben musste, weil es für den Arzt kein Durchkommen gab. So erging es auch Forstmeister Schindler, berichtet Michael Held.
Er hat einen Blinddarmdurchbruch gehabt und der Arzt, der hat nur bis Bischofsreuth von Freyung irgendwie herkommen können. Und dann haben die Holzhauer Kollegen den Förster Schindler da versucht, den Weg frei zu schaffen, haben das aber dann letztendlich nicht geschafft und der ist dann an einem Blinddarmdurchbruch auf dem Weg Leopoldsreuth-Bischofsreuth verstorben.
Tote mussten zu Hause aufgebahrt werden, weil der Weg zum Friedhof im 5 Kilometer entfernten Greine zugeschneit war. Bis zuletzt hatten die Bewohner keinen Strom, kein fließendes Wasser, keine Heizung, keine Kläranlage. Das Dorf wurde einfach aufgegeben, schimpft Walter Landshuter.
Einer, der sehr schöne Geschichten aus dem Bayerischen Wald erzählen kann, der war einmal Bürgermeister in einem Ort da in der Nähe von Falkenbach und Kreisheimatpfleger. Und der hat mir erzählt, dass damals in Kreisen der Politik sehr wohl diskutiert worden ist, kann man denn das einfach machen, dass man ein Dorf auslöscht. Das ist diskutiert worden. Man hat auch mit dem Forst darüber gesprochen, aber es gab niemanden damals in der Politik, der Interesse gehabt hätte, diese Dörfer hier zu erhalten. Es war auch niemand da, der seine Stimme erhoben hätte und gesagt, hallo, passt auf, wir haben ja auch wer da herum. Nein, die waren nix, Die haben weg müssen.
Sich wehren, aufbegehren, nach Alternativen verlangen, das war nicht die Art der Menschen in Leopoldsreuth, die nur das karge Leben kannten. Noch heute denkt die inzwischen 88-jährige Stilla Moritz gerne zurück an das Leben in ihrem Heimatdorf. Ihre Liebe zu dem Ort hat sie an ihren Enkel Peter Hofer weitergegeben, ihn von Kindheit an zum Schwammerl suchen und Beerenpflücken mitgenommen, ihm alle Erlebnisse geschildert. Daraus ist ein Film entstanden, den Peter Hofer seiner Großmutter zum 80. Geburtstag geschenkt hat. Auf das umfangreiche Material baut sein Buch Leopoldsreuth, das verschwundene Dorf, auf, das 2014 in der Edition Lichtland in Freyung erschienen ist. Der Autor hat auch eine Facebook-Seite über Leopoldsreuth eingerichtet. Das Ende des Dorfes war letzten Endes auch eine Frage der Bildung, ist der junge Theologe überzeugt.
Das waren einfache Leute, nur im Endeffekt ist dann auch der Staatsforst am längeren Hebel gesessen.
Den Rest besorgte das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, das an Leopoldsreuth vorbeizog. Die jungen Leute aber wollten auch davon profitieren, zogen der Arbeit hinterher. Walter Landshuter zu diesem Pendlerdasein.
Fast an jedem Sonntag sind die jungen Leute, die in Stuttgart, Mannheim oder in diesen Industriezentren abgewandert sind, sind dann mit ihren Errungenschaften in Leopoldsreuth angekommen. Errungenschaften meine nicht nur Frauen, sondern Autos und Motorradeln. Und haben den Leopoldsreutern gezeigt, was es heißt, von Leopoldsreuth wegzugehen. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie die Leopoldsreiter, die da noch waren, gesagt haben, ja Mensch, wir haben ja blöd, wenn wir da bleiben. Nicht da draußen in der weiten Welt, da hat man sofort ein Fahrzeug und einen Haufen Geld und eine Wohnung. Und das hat wahrscheinlich einer den Letzten das Heimatgefühl ausgetrieben.
Warum gab es niemanden, der in einem behutsamen Tourismus eine Chance für den Ort gesehen hat, bohrt Walter Landshuter weiter. Er weiß aus den Kindheitstagen bei den Großeltern im Gasthaus zur luftigen Höhe, dass Leopoldsreuth schon immer Wanderer und Langläufer angezogen hat. Und jetzt kommen immer mehr Menschen, wollen diesem untergegangenen Dorf nachspüren, um das sich ein Mythos zu ranken scheint.
Es ist nach wie vor ein seltsam lebendiger Ort. Es ist ein seltsam mythischer Ort. Also er würde es verdienen, dass man sich weiter mit ihm beschäftigt.
Späte Aufmerksamkeit für einen Ort, den es nicht mehr gibt. Hilde Herzog, die Tochter des Lehrers Karl Herzog, erinnert sich noch gut an die Worte ihrer Mutter, die auch gerne in Leopoldsreuth gelebt und vor 20 Jahren schon gesagt hat.
Mein Gott, hat es gesagt, wenn nur die ein kleinen Bruchteil von der Aufmerksamkeit uns damals geschenkt hätten, war es nicht so weit gekommen. Vor allen Dingen die Politiker, die waren ein bisschen hellhörig. Aber mei, es war halt noch ein Krieg und der Wiederaufbau und der ganze Euphorie und jetzt geht es uns besser und jetzt können wir uns das leisten. Da ist halt das vergessen worden.
Genau diese Achtsamkeit soll Leopoldsreuth den Menschen im Bayerischen Wald heute vermitteln. Ihnen Mut machen, sich negativen Entwicklungen selbstbewusst entgegenzustellen. Aus der Geschichte lernen.
Man kann das sicherlich nicht eins zu eins übertragen, aber das Nachdenken darüber, das allein ist schon hilfreich.
Leopoldsreuth ist ein magischer Ort. Menschen wohnen hier nicht mehr. Kein Hahn kräht am Morgen. Und trotzdem kann man eine Botschaft hören. Im Bayerischen Wald drohen auch heute wieder Dörfer zu sterben. Wehrt euch. Passt auf eure Heimat auf. Leopoldsreuth sei euch eine Mahnung.
Man darf nicht einfach aufgeben. In der Reihe Land und Leute überbrachte Heidi Wolf die Botschaft des verlassenen Dorfes Leopoldsreuth. Es sprachen Peter Weiß und die Autorin. Ton und Technik Monika Xenger. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2014.